der Liebe, glüht hier auch eine Glut. Ja? Nichts ist vor seiner Glut verborgen. So, jetzt nehme ich es mal buchstäblich. Gelegentlich habe ich in meinem Garten irgendein altes Brett da, das in einer Ecke lag, weggenommen, beiseite geschafft. Was lag da unter dem Brett? Ich darf den deutschen Namen nicht sagen. Allerlei Ungeziefer, nicht? Schon das Ungeziefer da hat sich vor der Glut der buchstäblichen Sonne verbergen können. Aber vor dem Bräutigam, vor diesem Helden, wer kann sich vor seiner Glut verbergen? Wirklich nichts und niemand. Seht, den Buchstaben nach stimmt es nicht, weil es nur Modelle sind. Aber dem Wesen nach umso gewaltiger. Also wir wollten vergleichen, hier die Feuerglut der Liebe Gottes, sich zu opfern, und hier die Feuerglut Jesu Christi als Beherrscher des Lichtes. So. Jetzt sind wir im Vorhof hier, jetzt kommt das Heiligtum. Da haben Sonne und Mond und Sterne nichts mehr zu suchen. Heiligtum, da dienen nur noch Leviten, nicht? Nach ihrem Gesetz. Und das Licht, das hier ist, ist nicht der Heilige Geist selbst, sondern hier ist der Heilige Geist wohl da, aber im gebrochenen Zustand im Heiligtum. Im Allerheiligsten ist Gott der Herr, ist Gott Geist. Ein Gott, ein Geist, ein Herr, ein Vater, ein. Nur wo gilt das? Im Allerheiligsten. Ein Geist. Dass sich das Brot Gottes hat brechen lassen für das Leben der Welt, das ist uns klar. Dass sich aber das Licht der Welt, wieder Jesus Christus, als Licht hat brechen lassen, das ist nicht bekannt. Weniger. Aber stimmt das? Dieser wunderbare Astronom, von dem ich erzählt habe, meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk, Sterne immer am Handgelenk, erzählt Folgendes. Das wunderbare Sonnenlicht, Licht, Wärme, Leben. Aber was da in diesem Kügelchen da am Himmel, nicht? Nach Kinderbeurteilung, dass da so leuchtet. Was da für Kräfte, für Stoffe und was da drin vorhanden ist, keine Ahnung. Aber jetzt erzählt er das. Bin in einem dunklen Raum, kleinen Spalt, sodass ein Sonnenstrahl in meinen dunklen Raum kommen kann. Diesen einen Sonnenstrahl lasse ich jetzt auf ein Prisma fallen. Glas oder Kristall. Was passiert? Lässt sich der eine Strahl jetzt brechen? Ein Strahl der Sonne, des Lichtes der Welt, lässt sich brechen. Und wird der Strahl jetzt zornig, weil man ihn gebrochen hat? Sagt er nein. Wie antwortet er? Der antwortet mit einer Buntfarbigkeit, die nicht mehr zu übertreffen ist, mit einer Herrlichkeit. Und macht uns jetzt im gebrochenen Zustand, was kommt, was in der Lichtquelle der Sonne alles vorhanden ist. Der hat dann auf Zürichdeutsch ganz robust gesagt, ich wiederhole es, da sagt er, da beginnt der gebrochene Kerl so zu schnorren, dass wir nicht nachkommen mit Zuhören. Nicht mal. Wisst ihr, was ich gedacht habe dann? Ich
freue mich, der Herr, bis der Herr immer mal die Augen öffnet, was er als unwissender Prophet gesagt hat. Ein Sonnenstrahl kommt in den dunklen Raum. Stimmt das auf Christus? Kam er in die Finsternis dieser Welt? Kam er durch einen schmalen Spalt? Geburt ist das ein schmaler Spalt. In die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ließ er sich brechen am Kreuz? Wie antwortet er? Es fängt schon gerade an, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt der Lichtstrahl des Lichtes der Welt, währenddem er gebrochen wird. Und dann, in diesem gebrochenen Licht, Jesu Christi, leuchtet die ganze Buntfarbigkeit der verborgenen Weisheit Gottes auf. Jetzt erst können wir verstehen lernen, was für Herrlichkeiten, unendliche Herrlichkeiten in Gott für uns vorhanden sind. In der wahrhaftigen Sonne vorhanden sind. So. Also, hierher zurück. Der goldene Leuchter stellt das gebrochene Licht des Heiligen Geistes dar, deshalb Mitte der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind jetzt geistlicherweise 7 verschiedene Funktionen des einen Geistes. Und dann, was alles dazugehört, Schaubrottisch. Hier die Zone heiliger Engel. Hier das Reich der Meder und Perser auf der Erde. Ist das Heiligtum da oben? Hier wurde das Gesetz vom Sinai beraten und Gott vorgetragen, die Anträge gestellt. Und dieses Gesetz der Meder und Perser ist noch unwiderruflicher als das Gesetz der Meder und Perser da unten. Aufgrund des Gesetzes der Meder und Perser auf der Erde, das unwiderruflich war, musste Daniel in den die Löwengrube geworfen werden und seine Freunde in den Feuerofen. Sind das wunderbare Gesetze der Heiligen? Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit und jeder Herrscher, der noch begnadigen möchte, das ist unmöglich. Wen das Gesetz vom Sinai verurteilt, kann auch der König nicht mehr begnadigen. Unmöglich, unwiderruflich. Stimmt's? Aber was lesen wir, Römer 8? Das dem Gesetz Unmögliche, bitte, das wird bestätigt. Ja. Hat Gott möglich gemacht. Ja. Auf welchem Wege? Indem er sich mit diesem Gesetz persönlich identifizierte, zum Fluch der ganzen Schöpfung machen ließ. Und jetzt musste das Gesetz alle Flüche an ihm sich entladen lassen und alle Forderungen durch ihn bezahlen lassen. So hat Gott in Christo auf Golgatha das Gesetz bestätigt und erfüllt, aber gleichzeitig das endgültige Ende des Gesetzes vollzogen, vollbracht. Brot, Brot. Brot der Starken aß der Mensch mit, unter Gesetz getan, nicht? Manna vom Himmel. Das Brot dieser heiligen Engel, das Gott ihnen zugeteilt hat, Himmelsgetreide lesen wir, Brot der Starken, war das Manna, das auf Wunsch dieser heiligen Engel, nachdem sie festgestellt haben, oh weh, unser Gesetz wirkt das Gegenteil aus, als was wir gemeint haben. Aber vielleicht, Herr, wenn du den Söhnen Israels da unten in der Wüste die Speise zuteilen würdest, die wir genießen, wir sind heilig, gerecht und gut, wie unser Gesetz, bitteschön. Dann könnte es funktionieren. Hat Gott genehmigt? Jawohl. Ist wieder ins Gegenteil umgeschlagen. Jetzt wurde das Fleisch Israels noch stärker. Stimmt? Aha. Da David und seine Helden hatten Angesichter wie Löwenangesichter. Und wenn ein Löwe kam um die Herde, sich einmal dann David, der Löwen, aus. Ja, bitte. Ja. Und was ist denn mit dem, wie heißt der große Held? Simson, glaube ich. Ne? Simson. Ja. Ja. Und dass das ganze Volk Israel und Juda auch jetzt die 2000 Jahre Verfolgung und Hass und Zerstörung und Vernichtung, ne, nicht nur ertragen hat, sondern jetzt wieder lebt. Ne. Sind das übermenschliche Kräfte, die da wirken? Aha. Seht mal, was gibt uns unsere alte Bibel für Antworten auf Fragen, die wir fast nicht wagen zu stellen überhaupt. Ne. So, jetzt sind wir hier da oben. Ne. Gold, 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 Gold. Das ruht auf Silber. Das Heiligtum da unten ruht auf silbernen Füßen. Und im Allerheiligsten ist alles Gold. In der Stiftshütte. Damit schließen wir jetzt. Sühnedeckel und Cherubin sind aus einem Talentklumpen reinen Goldes wie geworden? Getriebene Arbeit. Waren das Künstler? Der goldene Leuchter übrigens auch, aber bitte nicht einfach Tragarme, sondern Röhren goldener Leuchter. Aus einem Talent reinen Goldes getrieben. Waren das Handwerkskünstler? So. Der Sühnedeckel, schreibt Paulus in Römer 3, 25, welcher die Erlösung in Christo darstellt. Und die beiden Cherubim, aus dem Sühnedeckel herausgearbeitet, werden im Hebräischen Brüder genannt. Die Übersetzer haben es wieder für besser gefunden, schreiben, ein Cherub soll sein Angesicht auf den Gegenüber richten. Und Hebräisch, herrlich, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder in Christo richten. Und ich, Mose, ich werde mit dir Zwiesprache halten im Allerheiligsten von zwischen den Cherubim hervor, das heißt für uns aus dem Schoße der Bruderliebe, und vom Sühnedeckel herab aufgrund der Erlösung in Christo. Bitte merken wir uns, meine Schafe hören meine Stimme, oder ob es ein anderer Hirte ist, ne? Oder ob es ein anderer guter Hirte ist. Ne? Wenn Gott selbst redet, dann redet er nur aufgrund der Versöhnung in Christo Jesu, Sühnedeckel, und aus dem Schoße der Bruderliebe. Wenn wir andere Stimmen oder Inhalte hören, dann Vorsicht. Die können so gut und heilig sein, wie sie wollen, wie das Gesetz. Abschließend. Dieser allerheiligste Raum heißt Sprachort. Da haben die Elberfelder richtig übersetzt. Wie heißt das auf gut Deutsch? Sprachort ist ja gut Deutsch. Ne? Auditorium, noch besser, Audienzsaal, ja. Zwiesprache, Sprachort, das Allerheiligste. So, und wie ist es, damit schließen wir, in den Ordnungen des Hauses Gottes, der Niedrigkeit in der Stiftshütte, die haben gesagt, Gott selber ist immer überall, außerhalb. Ist das bei der Stiftshütte auch irgendwie dargestellt?
Zeichnung.
Ja, Glaube, ja. Aber das ist doch ein Teil der Hütte.
Das wäre einfach.
Ha? Ja, natürlich.
Die Wolken und Feuersäule. Da war der Herr drin.
Also, und zwar ruhte sie genau über dem Allerheiligsten. So.
Und die Wolkensäule am Tage, Feuersäule des Nachts. Solange die ruhte, ruhte das Zelt und das Volk am gleichen Ort. Und wenn die Wolkensäule sich erhob, dann wusste das ganze Volk, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Und zwar, die Lagerordnung war so, von Ruben über, Juda über Ruben, Josef und Dan, genau so. Zuerst brach Juda auf und dann die zwei ihm angegliederten Stämme. Und dann Ruben und die zwei. Und dann Josef und die zwei. Und dann Dan und die zwei. Aber nach Ruben, also nach sechs Stämmen, wurde die Stiftshütte. Also, die war ja abgebrochen. Die Wolke erhebt sich, die Kehatiten im Süden gehen hinein und decken alle hochheiligen Dinge zu. Goldene Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar, Bundeslade. Mit was decken sie die Bundeslade zu?
Ausgerechnet mit dem Scheidevorhang. Ausgerechnet mit dem Scheidevorhang. Ja, was bedeutet denn der Scheidevorhang? Welcher ist sein Fleisch, sein Fleischesleib? Wurde der Scheidevorhang in dem Moment zerrissen, als sein Menschenleib im Tode brach?
Aha. Die hohen Priester haben nach dem Gesetz was zu tun. Die vollbrachte Erlösung in Christo dadurch zuzudecken, zunichte zu machen, dass dieser Messias ja ein gewöhnlicher Mensch war wie wir,
der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Also haben die hohen Priester genau das Gesetz erfüllt, als sie die vollbrachte Erlösung abgelehnt, zugedeckt haben, dafür gesorgt haben, dass Israel nicht glauben konnte. Genau das Gesetz erfüllt.
Und zwar nach welcher Weisheit das Gesetz erfüllt?
Ha ja, der Antrag stehenden heiligen Engel.
Abschließend darf ich noch uns in eine Verlegenheit bringen, nämlich mit großer Wonne, weil der Herr mich zuerst in die noch größere Verlegenheit gebracht hatte, nachdem sie Jesus mit Fragen versucht hatten und er so Antwort gegeben hat, ja, dass sie lieber nicht mehr gefragt haben, da sagt er, ja, jetzt stelle ich euch eine Frage. Hohe Priester, Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer und Pharisäer. Wisst ihr auch, dass ausgerechnet der Priester am Sabbat im Tempel das Gesetz übertrat und ist schuldlos? Also drei hochheilige Dinge, ne? Der Priester am Sabbat im Tempel übertritt der das Gesetz und ist nicht nur schuldlos, sondern erfüllt das Gesetz. Wer weiß weiter? Wunderbar. Das gleiche Gesetz, das sagt, am Sabbat sollt ihr keinerlei Werk tun. Kein Licht anzünden und kein Holz sammeln und kein Feuer anzünden. Bestimmt, dass der Priester am Sabbat im Tempel siebenmal so viel Holz sammelt und siebenmal so viel Feuer anzündet Und anstatt ein Lamm am Sabbat sieben Lämmer schlachten. Siebenmal mehr Arbeit tut als am Werktag. Hat er das Gesetz übertreten, du sollst am Sabbat keinerlei Werk tun, kein Feuer anzünden, kein Holz sammeln. Übertreten. Aber indem er das Gesetz übertreten hat, ist er seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen. Merkt ihr etwas? Da sie sich für weise hielten, gilt nicht nur auf der Erde. Legt er ihnen Irrtum zur Last. Und uns Toren und Unfähigen und Unmündigen hat Gott Gnade geschenkt, Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Einen Geist geschenkt bekommen, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen der Gottheit. Halleluja, Amen.
Herr, wir danken dir, dass du als Christus, den Gesalbten Gottes, über diese Welten herrschest, dass du über allem stehst. Und weil du, wie der Vater, Liebe bist und Liebe ausstreust und dich in Liebe ergießest in all deine Schöpfung hinein, oder dürfen wir gewiss sein, dass du alles zum Besten hinausführen wirst. Dein Wort sagt es uns. Es hat es uns offenbart, dass du derselbe bist von Anfang durch alle Zeiten hin, durch und bis ans Ende. Der Liebende. Und damit sind auch wir Geliebte. Und wir danken dir, dass du diese Botschaft uns eröffnet hast und immer wieder neu eröffnest, wenn wir zusammenkommen als Geschwister, als Söhne und Kinder Gottes, dass wir in deiner Liebe stehen dürfen. So sei auch in dieser Stunde, Herr, in unserer Mitte, mit deinem Geist und öffne uns, Herr, Verstand und Weisheit und Herz für dein Wort, für deine Botschaft. Amen.
Amen. Zuerst eine Gruppe von Versen in Daniel 2. Wir kommen jetzt ja an das Standbild, welches Gott dem König Nebukadnezar im Traume gezeigt hat oder gar hat erleben lassen. Die eigenen Weisen und Schriftgelehrten der Chaldäer und Traumdeuter sollten dem König diesen gewaltigen Traum deuten. Und schon durch die Tatsache, dass Nebukadnezar den Herrn nicht ganz traute, unbedingt sicher sein wollte, ließ er sie nicht einfach antreten, erzählte ihnen den Traum möglichst genau und nun dürfen sie anfangen, den Traum zu deuten. Das haben sie mehrmals ihn gebeten. Er sagt, wenn ihr mir den Traum, den ich geträumt habe, nicht sagen könnt, was ich geträumt habe, dann habe ich auch da keine Gewissheit, dass eure Deutung die echte sein könnte. Und da niemand antreten konnte, gab er den Befehl, alle seine Weisen zu töten. Furchtbarer Despot. Aber da möchten wir uns doch etwas sagen lassen. Als der großen, unheimlichen Situation, wo die Schrift Mene, Mene, Tekel, Upharsin erschien, und auch da niemand deuten konnte, kommt die Königin Mutter und sagt zu dem Belsazar, der ja die Tempelgeräte hat kommen lassen und aus ihnen getrunken hat und die Götter und den Gott Israels lästerte, da kam die Königin Mutter und spricht, Kapitel 5, Vers 11, es ist ein Mann in deinem Königreich, in welchem der Geist der heiligen Götter ist, und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung und Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden, und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Schriftgelehrten, der Beschwörer, der Chaldäer, der Wahrsager erhoben, dein Vater, o König, weil ein außergewöhnlicher Geist und Kenntnis, Wissen und Verstand, ein Geist der Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde, bei Daniel, welchen der König dem Namen Belsazar gegeben hat. So werde nun Daniel gerufen, und er wird die Deutung kundtun. Dieser Daniel erscheint nun und gibt ein Zeugnis, vorerst wie die Königin Mutter, über Nebukadnezar. Vers 17. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König Belsazar, deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und die Deutung ihm kundtun. Du, o König, der höchste Gott hatte Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Aha. War es also in Ordnung, wenn Daniel und seine Freunde diesen König geehrt haben? War es in Ordnung? Prächtiges Vorbild für die Worte des Apostels Paulus. Jede Seele unterwerfe sich der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Was hat Gott dem Nebukadnezar alles gegeben? Nicht nur die Ehre, sondern auch die Herrlichkeit. Und wegen der Größe, die er, Gott, ihm, dem Nebukadnezar, verliehen, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er, und wen er wollte, ließ er leben. Und wen er wollte, erhob er, und wen er wollte, erniedrigte er. So. Wer sagt diese Worte? Daniel. Und was hatte der Prophet Jeremia in Jerusalem dem König zu sagen und dem Volk in Jerusalem, als Nebukadnezars Heere Jerusalem belagert haben? Siehe, ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Ich habe Nebukadnezar, meinem Knecht, die Vollmacht gegeben, Jerusalem zu zerstören. Und so weiter. Geht hinaus zu Nebukadnezar und unterwerft euch freiwillig. Dann werdet ihr leben und die Stadt wird bleiben und der Tempel nicht zerstört werden. Wenn ihr euch Nebukadnezar, meinem Knechte, unterwerfen. Das haben die gemacht. Den Jeremia gefangen gesetzt und in die Grube im Gefängnishof hinuntergelassen. Das war die Antwort. Was ist dann geschehen? Er hat ihnen gesagt, wenn ihr widerstreitet,
dann werdet ihr getötet werden oder nach Babel gefangen abgeführt werden. Jerusalem wird zerstört werden und der Tempel wird zerstört werden. Das war der Weg des Lebens, sich dem Nebukadnezar unterzuordnen, oder der Weg des Todes und des Verderbens, da dem Ratschluss Gottes nicht sich zu fügen. Aha. Und jetzt sehen wir Daniel, der alte, greise Daniel, bitte, schon ist ein Enkel von Nebukadnezar, der Belsazar, er wird wohl Sohn genannt, aber all die Nachkommen werden Söhne genannt im Hebräischen. Gewaltig. Und als Daniel selbst dem Nebukadnezar begann nun den Traum des Standbildes zu deuten, begann Daniel in Kapitel 2, Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott der Himmel das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Liebe Geschwister, angenommen, es wäre ein ähnlicher Herrscher heute so, und irgendwie, ja, sagen wir mal, ich werde vor den hingestellt und ich würde den anreden, du, o König, du König der Könige. Was würdet ihr dann denken, mein Bruder Mul? Oh weh, oh weh, oh weh. Das haben wir gemeint, gell? Haben wir gemeint. Was sollen wir hierzu sagen? Einmal uns unter solche Gottesordnungen und Aussagen, Aussprüche Gottes beugen. Und nicht besser und frömmer wissen wollen. Das ist unser Gott. Da ist ein Paulus sehr deutlich in der Hinsicht. Wir alle hätten die wunderbaren Berufe, die Nebukadnezar dem Daniel übergeben hat, als Chef von allen, nicht? Hätten wir sofort abgelehnt. Chaldäischer Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer, das heißt Sternkundiger, Sterndeuter und was wir alles gelesen haben. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo solche und ähnliche Situationen an uns herantreten könnten. Und dann wäre es gut, wir wären richtig biblisch belehrt und wüssten, erst dann ist die Grenze gekommen, wo wir aufgefordert würden, jemand anders als Gott anzubeten, als den einzig Wahrhaftigen. Dort kommt dann entweder die Löwengrube oder der Feuerofen in Frage. Das ist dann ganz klar. Aber im Übrigen in jeder Hinsicht Unterordnung, beten für diese Obrigkeit, für alle in Hoheit da, und so weiter. Das als Einführung. Und noch etwas, dieser Nebukadnezar in dieser Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, nicht nachzugeben. Wenn ihr mir den Traum nicht erzählen könnt, genau, dann seid ihr nicht fähig, ihn zu deuten. Als Daniel und seine drei Freunde die Maturitätsprüfung vor Nebukadnezar abzulegen hatten, zusammen mit den chaldäischen Studenten,
stellte Nebukadnezar fest, Daniel und seine Freunde übertreffen meine eigenen chaldäischen Studenten um das Zehnfache. Da freuen wir uns nicht. Aber was heißt das noch? Wenn er das feststellen konnte und festgestellt hat, dann muss Daniel mindestens um das Elffache weiser sein, um das feststellen zu können. Gewaltig, wunderbar. Nebukadnezar. Nur um das Bild Nebukadnezar noch abzuschließen, durch die Größe, die Gott ihm gegeben hat, das käme dann gerade nachher, hat sein Herz sich überhoben. Dann war sein Fall da und sofort Ankündigung eines unheimlichen Gerichtes für 7 Zeiten. Für 7 Zeiten. Abschließend heißt es dann, und der Tau der Himmel benetzte ihn, so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott sei und einsetzt und absetzt, wen und wann er will. Und begann, diesen Gott zu ehren. Was geschah dann? Dann hat Gott ihn aus dem Gericht herausgeführt und ihm nicht nur die frühere Herrlichkeit zurückgegeben, sondern hat ihm noch mehr Herrlichkeit und Weisheit und alle Ehre und Vollmacht hinzugefügt. Sind das Dinge? Ja, so etwas. Noch einmal, wenn wir wirklich unsere Bibel als Gottes Wort geheiligt, ehren, kennen, immer besser, glauben jedem Wort und jeden Gedanken, der sich erhebt, sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und jeden Vernunftschluss bei uns sofort eine Festung der Vernunft, schreibt Paulus, sofort als Kriegsleute Jesu Christi zerstören. So. Und dann haben wir uns erwiesen als echte Söhne Gottes, als echte Kinder des Glaubens. Und nun, der Befehl ist bereits erlassen, alle diese Traumdeuter und Weisen und Chaldäer und Wahrsager zu töten. Die Botschaft erreicht Daniel, er erschreckt, fleht zu seinem Gott, und wir lesen Vers 19, Kapitel 2. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott der Himmel. Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Das wird dem König berichtet. Lässt Daniel kommen. Der König umarm und sprach: Bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott in den Himmeln, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Wisst ihr, was ich gesagt hätte, wenn ich Daniel gewesen wäre? Aber es gibt einen Gott in den Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er hat mir, seinem Knecht, geoffenbart, ne? Was der König geträumt hat. Wäre das falsch gewesen? Nicht? Ich habe gar nichts gemerkt. Ne? Das heißt, er gleich weit wie ich. Was hat Daniel gesagt?
Was er dem König geoffenbart hat.
Ja. Und dieser, mein Gott, hat dem König Nebukadnezar geoffenbart, nicht mir, den Daniel. Ja. So lesen wir die Schrift und merken es nicht. Hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was? Was am Ende der Tage geschehen wird, also gerade in unseren Jahrzehnten heute. Bitte merken wir uns dieses Wort, was am Ende der Tage geschehen wird, denn jetzt kommt das Standbild, Daniel 2, dass Daniel den Traum genau beschreibt, den der König geträumt hat, und dann seine göttliche Deutung ausspricht. Du bist das Haupt von Gold mit dem Weltreich Babel. War das am Ende der Tage? Nein. Dann kommen die Meder und Perser, zweites Königreich. War das am Ende der Tage? Auch nicht. Dann kommen die Griechen, dann kommen die Römer. Alles nicht am Ende der Tage. Ja, was stimmt jetzt? Alles, was war, Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, jetzt kommt dann USA dran, sind nur, wie wir es gelernt haben hier immer, Schattenrisse auf der Erde von Vorgängen im Weltall. So. Was auf der Erde von Osten nach Westen sich ausbreitete, zeitlich nacheinander, geografisch nebeneinander, ist das, was im Weltall übereinander ist. König der Könige, Nebukadnezar, das Höchste. Und dann immer herunter, immer niedriger. Wir haben ja Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton. So. Das ist die Ordnung. Wenn diese Figur, dieses Standbild, beleuchtet wird unter 45 Grad, dann wirft dieses Standbild einen horizontal einen Schatten auf die Erde. Du bist das Haupt von Gold, vom Fußpunkt am weitesten entfernt, Brust und Arme von Silber kommen immer näher dem Fußpunkt, Bauch und Lenden von Erz, Schenkel und Füße von Eisen, ja, jetzt sind wir schon hier, und dann die Zehen, also Fußpunkt des Standbildes und Fußpunkt des Schattens auf der Erde horizontal, das ist das, was...
Bitte Kassette wenden.
Nebukadnezar dem Daniel vorerst, was Daniel dem Nebukadnezar vorerst auslegt. Nur den Schatten auf der Erde der kosmischen Weltreiche, vom Throne Gottes herab bis auf die Erde. Wir denken wieder an unser ovales Weltbild mit den beiden positiven, den positiven, dem negativen Pol, Thron Gottes in der Höhe und unsere Erde außerhalb des Lagers, negativer Pol. Hat dem König kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Und siehe da, das babylonische Weltreich, ich bleibe hier im Schatten, wir können jetzt auch einmal das Unsichtbare mal sehen, Schatten, Nebukadnezar, Babel im Osten, Persien westlicher, zwei Weltreiche nacheinander, nebeneinander, östlich von Israel, Jerusalem in der Mitte, dann kommt das erste westliche, westlich von Israel liegende Weltreich der Griechen, und das wurde wieder militärisch abgelöst durch das noch westlicher liegende Weltreich der Römer, zwei Weltreiche westlich von Israel und zwei Weltreiche östlich von Israel. Babel wird dem Daniel erklärt, dargestellt als eine Löwin, Persien als eine Bärin, Griechenland als eine Pantherin, Rom als ein namenloses wildes Tier, eine Bestie. Und jetzt haben wir die gewaltige Tatsache vor uns. Offenbarung 13 sieht Johannes ein einziges Tier aus dem Meere steigen, ohne Namen. Er möchte irgendeinen Vergleich finden mit bekannten Tieren. Als Ganzes ist es wie eine Pantherin. Geht auf Füßen einer Bärin und hat eine Sprache einer Löwin. Merken wir etwas? Am Ende der Tage ist ein Weltbeherrscher da wie Daniel, wie Nebukadnezar, dem Gott Vollmacht und alles gegeben hat. Der tötet, wen er will. Gott hat ihm die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit gegeben für die Zeit. In seiner Person selbst aber ist gleichzeitig das unbarmherzige Gesetz der Meter und Perser läuft auch. Und die Weisheit und die Olympiaden der Griechen läuft auch. Und das römische Recht und römische Militär funktioniert auch. Gleichzeitig, was bisher horizontal auf der Erde nacheinander war, nebeneinander, sind die göttlichen vordarstellenden Ordnungen für das, was jetzt gleichzeitig global, universal vorhanden ist. So. Hat also Daniel, bevor er Einzelheiten ausgesprochen hat, ganz klar gesehen, ein Wort aussprechen und niederschreiben dürfen und müssen. Gott hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was am Ende der Tage geschehen wird. Aha. Also der ganze Prophet Daniel, wenn wir den heute lesen, was hat er uns zu sagen? Die Dinge, die jetzt geschehen, alles genau beschrieben. Dann sind wir orientiert, was jetzt auf uns Menschen und auf Engel und die ganze Schöpfung zukommt. In Wirklichkeit, wir werden sehen, was da alles jetzt geschieht. Nur noch einige Kostproben zuerst aus dem Text von Daniel 2. Daniel beschreibt den Traum wie folgt. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig. Und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir. Bitte, was er Daniel dann zuerst auslegt, da steht nichts, da liegt alles flach auf der Erde. Schattenriss nur. Sagt die Schrift, alle Dinge im Alten Testament seien nur Schattenrisse.
der zukünftigen Geschehnisse, die Gott in seinem Ratschluss bestimmt hat. So lesen wir. Und sein Glanz außergewöhnlich, es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich, bitte jetzt, zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden die Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Es kommt, du, o König, du König der Könige, dem der Gott, haben wir schon gelesen, bitte. Wir beachten, da wir ja die Reihenfolge, die Metallarten kennen, jetzt nur eine eigenartige Bemerkung, die ich betont habe. Vers 35. Da wurden zugleich alles gleichzeitig zerstört und zermalmt. Ja, bitte. War denn das babylonische Weltreich gleichzeitig mit dem persischen? Antwort: Nein. Gleichzeitig etwa mit dem griechischen und dem römischen? Nein. Konnten die gleichzeitig zerstört werden? Unmöglich. Merken wir etwas. Damit die alle gleichzeitig mit einem Schlag zerstört werden können, müssen die gleichzeitig vorhanden sein. Stimmt das jetzt auch wieder? Ne? Sagt uns Offenbarung 13, die sind gleichzeitig vorhanden. Die Löwin und die Bärin, Füße und das Löwin, Bärin, Pantherin und Tier. Ja. Alle sind bei dem einen Tier, das aus dem Völkermeere steigt, alle vorhanden, wie es dem Johannes im Buch der Offenbarung Jesu Christi gezeigt worden ist. Die Auslegung beginnt. Du bist das Haupt von Gold. Und jetzt wissen wir nicht nur Schattenriss, horizontal, von einem Standbild, riesengroß, schrecklich, ja. Das ganze Weltall bis zum Throne Gottes darstellen, von der Erde aus. Der Schatten auf der Erde. Was Daniel jetzt auslegt, da sind diese irdischen Weltreiche der Reihe nach nur eben wieder Schatten und Modellvorführungen. Was er auslegt, sind jetzt schon die endzeitlichen Zustände und Gegebenheiten. Wir haben ja gelernt, wenn ich ein Modell für ein Haus mache aus Pappdeckeln und erkläre dem Auftraggeber, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus, nicht? Dann erzähle ich ihm alles, was an seinem Haus wirklich sein wird und deute aber immer auf das Modell. Und das, was auf dem Modell ist, das alles gar nicht da. Ne? Das ist weder sein Haus, noch sind das seine 10.000 Quadratmeter Eigentum, sondern nur Modell. So. Du bist das Haupt von Gold. Ich denke, wir wissen alle, für wen Nebukadnezar ein Schattenriss ist. Für keinen geringeren als für Satan. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Niedriger als du.
Da heißt es im Hebräischen, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, der Erde näher als deines. Natürlich der Erde näher, dann ist auch niedriger, nicht? In den Stockwerksordnungen des Weltalls, die wir jetzt kennen, etwas kennenlernen durften. Ein nächstes niedriger. Du bist das Haupt von Gold. Also was hat Gott den nachmaligen, zum Satan gewordenen Fürsten geschaffen? Als einen schirmenden, gesalbten Cherub. Wo sind Cherubim aufgestellt von Gott? Nur im Allerheiligsten. Gold. Nebukadnezar, da erhob sich dein Herz ob all deiner Weisheit und Schönheit und Herrlichkeit. Lesen wir vom König von Tyrus das Gleiche. Auch König von Tyrus nur ein Modell für Satan. Er war Haupt von Gold. Und jetzt alles, was da von Nebukadnezar geschrieben steht. Und dann Meder und Perser auf der Erde. Westlicher liegen bedeutet beim Stammbild, beim kosmischen Stammbild, tiefer. Allerheiligstes, haben wir hier gelernt, bei den Ordnungen des Hauses Gottes. Heiligtum, Meder und Perser, die heiligen Engel da oben, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben, das unwiderruflich ist, wie unten im Schatten das Gesetz der Meder und Perser unwiderruflich war. Ja. Diese heiligen Räume im Weltall oben haben eigenes Licht des Geistes. Der goldene Leuchter hier im Heiligtum und hier die Gegenwart Gottes selbst. Ja. Von hier ab ist die Ausdehnung der Himmel, wo Gott Sonne, Mond und Sterne hineingesetzt hat, entspricht hier dem Vorhof, wo alles Erz ist, im Vorhof, bitte, alles Erz, die Gegenstände, und hier stimmt das überein, Schenkel, Bauch und Lenden von Erz. Und hier unten im Vorhof das Heerlager der Cherubim und das Heerlager Israels in der Wüste, genau übereinstimmend, Eisen. So. Und was das Stammbild betrifft, da wo es die Erde berührt, Zehen, Füße und Zehen, eine Vermischung zwischen Eisen und Ton, und was das bedeutet, dass wir gar keine Auslegung mehr suchen müssen, lese ich jetzt, mache den Sprung zu Vers 42. Ja, da ist schon Vers 41 nötig. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes, vermischtes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein. Und jetzt? Das ist nur eine Feststellung, jetzt kommt die Deutung. Weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, und, also es geht noch weiter, und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Und jetzt kommt die Deutung. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, die Elberfelder machen sehr fein und richtigen Gedankenstrich jetzt, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sieh, die Eisernen werden sich mit dem Samen der Menschen verbinden. Aha. Also was ist unter Ton zu verstehen? Menschen. Und die Eisernen sind, was haben wir gelernt?
Geistwesen, Engel. Stimmt das Wort jetzt am Ende der Tage wieder, wie es war in den Tagen Noahs? Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Gräuliche Vermischung zwischen solchen Lebewesen, die wir in Hesekiel 1 genau beschrieben gefunden haben, mit Menschen. Und dann nicht zuletzt mit Menschen, Töchtern wieder. Das zweite Königreich ist niedriger, der Erde näher als deines. Mitte Vers 39. Und ein anderes, drittes Königreich von Erz, welches über die ganze Erde herrschen wird. Griechenland. Und ein viertes Königreich stark wie Eisen. Das war dann Rom. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Und das uns dann kommen Füße und Zehen, Vermischung noch einmal. Sie, die Eisernen, werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Ja. Aber sie können, werden nicht aneinander halten. Also keine Sache. Und in den Tagen dieser Könige, der letzten, wird der Gott der Himmel ein Königreich aufrichten. Und so weiter. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Ja. Weil du gesehen hast, und jetzt kommt ein wunderbares Wort, das wir erst am Ende dieses Abends dann näher ansehen werden. Dass nun diese Ordnung der Weltreiche und ihre Ablösung mit der Metallbezeichnung auf der Erde nichts Geringeres darstellen als diese kosmischen Ordnungen vom Throne Gottes eben bis auf unsere Erde, lesen wir 3. Mose 26, Vers 19. 3. Mose 26, 19, eigenartiges Wort. Und wenn ihr auf dieses hin mir nicht gehorcht, so werde ich euch siebenmal mehr züchtigen wegen eurer Sünden. Und ich werde euren starren Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Erz. Aha. Stimmt es, dass Himmelsgebiete von Gott mit Eisen verglichen werden, direkt zu Eisen machen? Das heißt, dass diese Engelwesen, die zwischen Erde und Mondbahn von Gott aufgestellt sind, ja, in Bezug auf Israel harte, unbarmherzige Gerichtsvollzüge und Verfolgungen auslösen. Ist das Eisen? Was haben wir jetzt gelernt, was Eisen ist? Ich habe es schon zweimal gesagt, Eisen bedeutet Krieg. Habt ihr schon beachtet, was unsere Haushaltungsgeschäfte, die ja auch als Eisenhandlungen bekannt sind, nicht? Für ein Aushängeschild haben. Gnomische Zeichen für den Planeten Mars. Und Mars war der Kriegsgott mit Eisen bei den Griechen. Und das biblisch richtig?
Den sieht man heute ganz besonders schön.
Aha. Ach so, ja. Also am Abend, wenn der Himmel klar ist. Vor 3 Tagen stand der Mond gerade neben, oder der Mars gerade neben dem Mond. Und der Saturn ein wenig darüber. Kleine Konjunktion, ja, im Sternbild Skorpion. Also bitte, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Nicht genug, lesen wir 5. Mose 28, 23. Ja, übrigens noch, wir haben eben gelesen, werde ich dich 7-mal mehr züchtigen. Und wenn wir die weiteren Verse lesen würden, dann finden wir, dass das viermal vorkommt, werde ich euch siebenmal mehr, wenn es noch nicht reicht, noch siebenmal mehr, zum vierten Mal siebenmal mehr züchtigen. Wie viel gibt es siebenmal sieben mal sieben mal sieben? Gleich viel wie 49 mal 49. Was ist das? Dann ist ein Halbjahr von Halbjahren abgelaufen. Und das ist 1948. Und das letzte Mal siebenmal mehr heißt, und dann werden die Nationen, unter die ich euch zerstreut habe, euer Fleisch fressen. Hat Hitler dafür gesorgt, dass das letzte siebenmal mehr buchstäblich erfüllt worden ist? So. Das ist unser Gotteswort. Treffsicher, zuverlässig, scharf und hart. Aber alles, was scharf und hart ist, ist und Eisen und Erz und Silber, Gold, Metalle ja, sind. Ja. Nicht das Herz Gottes. Nun, 5. Mose 28, Vers 23. Und dein Himmel, der über deinem Haupte ist, wird Erz sein und die Erde unter dir Eisen. Also Eisen und Erz. Dein Himmel über dir wird Erz sein. Alles Erz. Der Himmel über dir wird Eisen sein. Und zwar immer gerichtsmäßig, sodass Israel auf der Erde gerichtsmäßig durch mit Eisen und Erz gezüchtigt wird. Von diesen, also nicht nur von den Engelwesen hier in diesem Raum, sondern auch von denen im großen, weiten All. Jetzt merken wir, jetzt erschrecke ich im Moment, bei welchem Gedanken oder bei welcher Feststellung im Worte Gottes. Wir haben heute Vormittag gehört, nachdem sie das goldene Kalb erstellt, darum herumgetanzt und geschrien haben, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Kommt Stephanus voll Heiligen Geistes genau darauf zu sprechen und sagt, da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Jetzt verstehen wir, dein Himmel über dir wird Eisen sein, dein Himmel über dir wird Erz sein und wir haben sogar noch das Gesetz, haben sie von den heiligen Engeln von Silber her, da oben, bekommen. Ist das eine Zuchtrute Gottes über sein geliebtes Volk Israel? Grundsätzlich gilt das auch für die ganze Menschheit. Was Gott jetzt in Israel konzentriert so vor aller Welt Augen zur Darstellung bringt. Was lesen wir denn in Psalm 8? Wenn ich anschaue deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, David, auf der Zinne seines Palastes, was ist der Mensch nur? Was ist mit den Menschen? Hast du noch Zeit für den, du großer Gott? Dass du auf ihn achtest? Dass du dich seiner annimmst? Was ist nur der Mensch? Unter all der Herrlichkeit? Antwort Gottes, David geklärt, du Gott hast ihn den Menschen und in ihm die ganze Menschheit um seines Ungehorsams und Falles willen unter die Götter erniedrigt. Aha. Also nicht nur hat Gott etwa das arme Israel unter diese Fürstentümer und Gewalten erniedrigt und untergeordnet, sondern die ganze Menschheit. Das ist gut, wenn wir uns das noch merken. Und dass nun der Heilige Gottes, wir haben gelernt, Gott selber ist immer über allem. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Die Majestät, Psalm 104, 48, die Majestät Gottes ist über Erde und über den Himmel.
Und da gilt hier, für uns suchen, was droben ist, wo Christus ist. Der Christus fuhr durch alle Himmel hindurch und setzte sich über allen Himmeln zur Rechten der Majestät in der Höhe, nicht in den Himmeln. Und Stiftshütte, da ruhte Gott selber in der Wolke über der Hütte, und der höchste Gott der Götter, der über alle diese Reiche verfügt. Und dann haben wir hier gesehen, im Buch der Offenbarung, Johannes wird gerufen, komm hier herauf bis zum Throne Gottes. Und da hörte er Dinge und sah Dinge, die er dann in ein Buch zu schreiben hatte und den sieben Gemeinden nach Asien zu senden. Während der Apostel Paulus mit der Gnade, die ihm gegeben war, entrückt wurde bis in den dritten Himmel, außerhalb der Schöpfung, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, das, was wir durch den Geist glaubensmäßig realisieren, nämlich, dass unser Leben mit Christo verborgen ist in Gott. Das hat Gott den Paulus persönlich schon voll erleben lassen, wurde entrückt. Wir haben gelernt, das ist nur der zweite Himmel, erst der zweite Himmel, und der dritte Himmel ist der Himmel selbst. Originalhimmel außerhalb der Schöpfung, die Unendlichkeit Gottes selbst. Da wurde Paulus entrückt bis in den dritten Himmel, bis ins Originalparadies, ohne Anfang und ohne Ende, in diese Herrlichkeit, Originalherrlichkeit Gottes, und hat Worte gehört, die der Mensch nicht einmal sagen darf. Während dem Johannes wohl Worte gehörte und Gesichter sah, die er nicht nur sagen konnte, sondern zu schreiben hatte, schriftlich festgelegt werden konnten. Also gewaltige Ordnungen der Himmel, wenn wir von denen Kenntnis nehmen dürfen, dann hat die Gnade Gottes uns Orientierungen geschenkt, die eben göttlicher Herkunft sind und uns befähigen, durch die Gnade Gottes in eine innere Ruhe versetzt zu werden, in eine innere Ruhe, befleißiget euch, ich darf es jetzt direkt als Wort Gottes aussprechen, befleißiget euch, in meine Ruhe einzugehen, wie ich, Gott, in meine Ruhe eingegangen bin, indem ich ruhe von allen meinen Werken. Durch die Einsicht und das Verständnis solch gewaltiger Gottesordnungen führt uns die Treue Gottes selbst in diese Ruhe Gottes hinein, die immer befestigter, verwurzelter und gegründeter wird. Und wirklich, wie unser teurer Bruder immer wieder dankt für solche Stunden und Tage hier, wir können wirklich nicht genug danken. Wir kommen zum Schluss heute und staunen, wie der Geist Gottes wieder, trotzdem er sich menschlicher Worte bedient, in einer Kürze wunderbarste Gottes Geheimnisse, Taten, Darstellungen und Ereignisse konzentriert zusammenfassen. Indem wir in Daniel 2 jetzt jene Worte lesen, Daniel 2, Vers 45. Weil du gesehen hast, das von dem Berge ein Zahl, ein Stein ein Zahl, sich losriss, ohne Hände. Wir wissen doch, was das heißt. Nicht mit Händen gemacht heißt, rein göttliche Dinge und göttlicher Natur, die nicht von dieser Schöpfung sind, sondern vollkommene Gotteswerte sind, die nur Gott selber kennt und beherrscht, besitzt. Dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, das Silber und das Gold. Wo schlägt? Herniederfällt und das ganze riesen, furchtbare Gebilde. Wo trifft? An seinen Füßen, Vermischung von Eisen und Ton, so trifft, dass gleichzeitig zugleich die ganze kosmische Herrlichkeit zusammenklappt, zerstört ist, zermalmt ist. So, jetzt repetieren wir und sehen jedes Wort genau an. Was heißt das? Du schautest, das von den Berge. Was heißt das? Wir wollen ja nur wissen, was die Schrift sagt. Was hat denn Daniel eben ausgelöst? Ausgelegt von einem Berg, der zu einem großen Berg wird. Ein Königreich. Berge sind göttlich gewählte Modelle von Königreichen, und zwar von irdischen und kosmischen. Weltraum, umfassende Weltreiche. Jeder Berg ist nach unten auf der Erde möglichst breit verlagert, und jeder Berg hat eine Spitze, und dem sagt der Hebräer, ein Haupt, hat jedes Reich eine Regierung, eine Spitze. Gut. Ein Haupt und versucht jedes Reich sich möglichst breit zu verlagern auf der Erde, zu sichern. Jawohl. Aber jetzt lesen wir hier von, nicht von Bergen, nicht? Was lesen wir im Buch der Offenbarung? Von sieben Bergen lesen wir. Nicht? Das sind sieben Reiche. Aber hier lesen wir, dass von dem Berge nur einer ist gemeint. Das ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe, der Berg Gottes. Unter dem Ausdruck Berg Gottes versteht die Schrift das Königreich Gottes, das Königreich oder das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also, wo befinden wir uns? Wir befinden uns hier auf dem Berge Gottes, des Reiches des Sohnes seiner Liebe. Was geschieht. Ein einziger Stein. Wer ist das? Haben die Fachbauleute einmal einen einzigen Stein verworfen? Und zwar, wer war der Stein, den sie verworfen haben, ausgerechnet der Eckstein? Wer ist das? Das ist nicht etwa Professor Einstein. Aber der kommt auch von der Richtung, als Jude. Das von dem Berge unmittelbare Gegenwart Gottes wieder von da oben. Das ist der Berg. Einstein, den die Bauleute verworfen haben, Jesus Christus, sich losriss, losreißt, von was denn? Vom Vaterherzen fällt ihm das leicht, um gerichtsmäßig in die geliebte Schöpfung zu kommen. Sich losreißt ohne Hände, das heißt nicht etwa ein Geschehen da in dieser Schöpfung, sondern ein Geschehen zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, in der wirklichen Unendlichkeit Gottes. Da, wo die Liebe des Vaters zum Sohn und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und die Ruhe Gottes und der Friede und die Liebe Gottes wohnen, sich losriss, ohne Hände, ein rein göttliches Geschehen, wo Engel und Menschen keine Ahnung haben. Und, was geschieht mit dem Stein? Sich losriss, ohne Hände, und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Was haben wir vorher gelesen? Zugleich, der Stein fällt nieder und trifft das gewaltige Standgebilde an der schwachen Stelle, genau. So. Und gleichzeitig ist alles, ja, das können wir paulinisch sagen, durch den Hauch seines Mundes vernichtet. So. Wunderbar, wunderbar. In den Worten, ich wiederhole nur noch einmal, weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem Könige, nicht mehr dem Daniel, hat Daniel den König immer noch geehrt? Der große Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Wunderbar. So nimmt Gott diejenigen, die seinen Anordnungen auch gegenüber Hoheiten, die uns gar nicht passen, sich unterordnen und einordnen, so wunderbar füllt Gott seine Knechte aus mit einer Erkenntnis, mit Durchsicht und Durchblick und Weisheit, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen sind. Amen.
Ich möchte einstimmen in dieses Lied im höheren Ohr. Wenn wir mit ganzem Herzen vor dich treten und dein Geist uns leitet, da ist unsere Stimme, unser Dank, unsere Anbetung dir angenehm und wohlgefällig. Und so sind wir vor dir, auch in dieser Morgenstunde, möchten aufmerksam sein auf das, was du uns sagst. Du sagst es durch den Mund unseres lieben Bruders. O Herr, wir danken dir für diese Gnade, dass wir nicht mit Menschenzungen reden, sondern geleitet durch den Heiligen Geist. Salbe unser Ohr, salbe unsere Herzensaugen, dass wir imstande sind, hineinzublicken in die Dinge, die für unsere Augen, für diese Schöpfung unsichtbar sind. Du hast es verborgen vor Weisen dieser Welt und es offenbart den Unmündigen. Und wir sind solche, o Herr, vor dir. Wollest uns segnen. Allesamt segnen in unserer Gemeinschaft. Und das ist ja das Höchste, was wir erbitten dürfen, eins zu sein mit unserem Haupt, dem Herrn Jesus, und durch ihn mit dem Vater. Danke für diese Gnade. Amen.
Amen. Wir dürfen gleich zu Anfang dieser Morgenstunde uns vergegenwärtigen und haben jetzt die Fähigkeit und die Möglichkeit, das zu tun, was es bedeutet für unseren Herrn, die Entrückung der Glieder seines Leibes durchzuführen. Wir sind hier auf der Erde, wir denken ja immer wieder an das Oval, das wir gesehen haben. Ist jemand da, der das Oval noch nicht gesehen hat? Alle. Gut. Was in diesen Etagen alles vorhanden ist, diese vier Cherubim, diese vier lebendigen Wesen mit vier Angesichtern, mit dem ganzen Räderwerk Arbeit und der Geist im Räderwerk, also typisch das, die Inspiratoren von unserer ganzen Technologie auf unserer Erde, schöpfungsmäßig denen übergeben. Dann haben wir gesehen, das sind in der Zone die Eisernen und dann alle die Heerscharen im Raume der Gestirne, der Ausdehnung der Himmel, wo hier im Sichtbaren die Glut der Sonne, des Bräutigams, vor dessen Glut nicht verborgen ist, entsprechend den Vorhof bilden im ganzen Weltall, im eigentlichen Vorhof, also hier im Lager Israels, genau die 16 Angesichter wie hier, die 12 Stämme und die 4 Levitengruppen haben wir gesehen, und das hier alles Geistwesen mit riesen Heerscharen. Wenn sie sich bewegten, hörte ich wie das Rauschen großer Wasser, haben wir gehört, und wie das Rauschen großer Heerscharen, Stratosphäre, Zone der Heerlager. Also, der Herr kommt uns ja entgegen, von außerhalb der Schöpfung, kommt er wieder in den Kosmos hinein, bis hier in unsere Atmosphäre. Ist das gut und nötig? Da kämen wir nie durch. Da kommt, muss diese Zone durchstoßen werden, also das Lager all dieser Heerscharen. Das ist ja die Zone, in welcher heute Satan sein Hauptquartier hat, der Fürst der Gewalt der Luft.
Und wo Gabriel verhindert wurde.
Bitte?
Wo Gabriel verhindert wurde.
Und wo, jawohl, sehr gut. Wo Gabriel verhindert wurde, durch hier in dieser Zone, sehr gut, sind alle die Götter, die Gott über die 70 Nationen bestellt hat, als verantwortliche Fürsten. Und die kämpfen da miteinander und gegeneinander. Jeder will das ihm anvertraute irdische Volk an erste Stelle vorrücken. Deshalb, und heute, um das gleich noch zu sagen, was die Bibel uns da in zentraler, geografisch und geistlich zentraler Weise vor Augen führt, ist der Engelfürst, den Gott für Israel eingesetzt hat, mit Namen Michael, verantwortlich für das Haus Israel. Warum stutze, schweige ich im Moment? Wenn ich sage, Michael, der prächtige, wunderbare Engelfürst, verantwortlich für das Volk Israel vor Gott, haben wir zur Kenntnis nehmen müssen.
Fortgang auf Kassette 7.